Cora, oh. Cora, vi.
What?
Cora, what is Sport? Yo, ich streb nach Perfektion, Cora, Bari im Blut. Im Sport geb ich alles, das ist mein Lebensmut. Jeder Tag ein Wettkampf, ich push bis zum Limit. Mit Fokus und Disziplin, das ist mein Spirit. Triathlon am Morgen laufen bis zur Dämmerung. Jeder Schritt zählt, keine Zeit für Besserung. Im Gym heb ich Gewichte, fühl die Power in mir. Kreatin im System, Energie pur hier. Obstacle rennen, Hindernisse überwinden.
Und, im Flow, was sagst du?
Also erstens Triathlon am Morgen, also nur äußerst selten, ne? Und dann Obstacle rennen, sagt er. Was ist das für ein geiler Song? Wo hast du den her, Alter? Du bist auf einmal hier in der Musikerbranche gelandet, ja?
Ja, ich habe einen Rap geschrieben, ich habe den eingesungen. Ich habe ein bisschen Skills,
an den... fett produziert.
Ja, habe ich auch. Ach, bester Produzent. Habe ich zusammen mit KI, also Kai, gemacht.
Ah, mit KI. Ich dachte, Bushido hat seine
jetzt
Finger...
Jetzt warte mal.
Ja.
Was ich sagen wollte, willkommen beim Kodawari Sport Podcast.
Ja.
Das ist das offizielle Medium der Sportmacher GmbH. Hier trifft japanische Kodawari Präzision auf sportliche Leidenschaft der Sportmacher. Also, schnallt euch an. Hier wird nicht nur geredet, hier wird gemacht.
Ah, okay. Also mir hast du es anders verkauft. Der Pitch war, wir reden da eh den ganzen Tag über Sport. Lass uns das einfach mal aufnehmen. Und ja, genauso machen wir es. Also du willst mit mir eigentlich den regelmäßigen Talk übers große Ganze, über Sport mit dem Aufhänger Kodawari. Das musst du mir erstmal erklären. Kodawari steht für?
Leidenschaft.
Leidenschaft.
Es ist, kommt aus dem Japanischen, deshalb die Präzision. Und Kodawari bedeutet sozusagen die Leidenschaft und die Energie, mit der man sein Ikigai versucht voranzutreiben. Die Ikigai ist der Lebenssinn. Bei uns scheint der Lebenssinn Sport zu sein.
Naja, ist zumindest erstmal eine tragende Säule, ne? Weil nicht nur beruflich die Sportmacher, wir machen Veranstaltungen im Bereich Sport, machen wir sehr gerne, machen wir mit viel Energie und Engagement, aber genauso gerne treiben wir einfach Sport, aktiv, aktive Sportler. Und das Dritte, wir gucken auch noch so viel Sport, also alles, was so über den Weg läuft, wird mitgenommen.
Genau, jetzt die Sportmacher müssen uns einmal vorstellen. Mir gegenüber sitzt Konrad Kebelmann, Podcaster.
Hauptberuflicher
Podcaster, jahrelang schon im Business.
Ja, klar.
Geschäftsführer der Sportmacher wird eigentlich jetzt nicht mehr so oft hier in dem Podcast drin vorkommen, dass das deine Rolle ist. Und sehr guter Triathlet, wahrscheinlich einer der besten Age-Grouper in der Region.
Danke.
Wir sagen nicht, welche Region.
Danke für die Blumen.
Genau. Und mein bester Freund.
Ja, also damit hätte ich jetzt auch angefangen, Micha Ries. Ebenso Geschäftsführer der Sportmacher. Du bist genauso verantwortlich für das, was wir hier verzapfen an Events und Aktivitäten. Leidenschaftlicher Sportler. Du bist gerne im Challenge-Modus unterwegs, ist so meine Wahrnehmung. Das unterscheidet uns so ein bisschen. Bei mir, ich versuche so die Kontinuität im Sport zu bewahren, um dann am Ende mich am Triathlon zu erfreuen oder an irgendwelchen Laufwettkämpfen. Du bist da viel vielseitiger. Bei dir geht's Stand-up-Paddeln, Eisbaden.
Hybridathlet.
Der hybride Athlet. Jetzt kommen wir nicht mit Hyrox um die Ecke. Ich kann es nicht mehr hören. Dr. Golle Rölken lässt grüßen, der Hybridathlet.
Genau. Wir wollen eigentlich einen Podcast schaffen, der euer neuer Lieblingspodcast wird.
Deswegen diese Emotionen, diese Leidenschaft und genau, diesen Druck genau in der Stimme.
Es tut mir leid. Sobald ich anfangen muss nachzudenken, werde ich natürlich nicht mehr ganz so emotional.
Ja, dann sag nicht, was wir machen wollen, sondern wir fangen jetzt einfach an. Was hast du denn mitgebracht? Du hast dich vorbereitet.
Genau, ich habe mich vorbereitet und habe als erstes Thema Crosslauf. Was sagst du zu Crosslauf? Was weißt du darüber?
Ich habe eine Kindheitserinnerung an den Crosslauf. Wir sind ja DDR-Schulsystem, da gab es jedes Jahr irgendeinen Crosslauf. Ich war in Marzahn in der Schule und musste in Biesdorf, in diesem schönen Park. Du genauso, ne?
Ich genauso. Habe ich, ja, hab ich wirklich eine ganz traurige Geschichte.
Ich auch. Fang du mit deiner an.
Ich wäre mal Dritter geworden. wäre Fahrradkette. Und zwar bin ich auch als Dritter durch eine Art Ziel gelaufen.
Ja.
Und dann musste man sich aber danach in einer Reihe anstellen und da wurde irgendwie nochmal genau. Der Name. Und da wurde ich in dieser Reihe überholt und war dann nur noch Vierter.
Es ist unglaublich, meine Geschichte ist genau dieselbe.
Wahrscheinlich, weil nur, ich sie dir nein, erzählt habe.
Nein, wir haben nie drüber geredet, ganz ehrlich. Und ich wäre auch nicht Dritter geworden, sondern ich war irgendwie Vierter, Fünfter, Sechster. Und das System war wirklich so, es verjüngte sich im Zielbereich, sodass alle hintereinander standen, einer Reihe. Und man hat im Ziel irgendeine Art Karte in die Hand gedrückt bekommen. Und mir hat man vergessen, diese scheiß Karte zu geben. Und dann stand ich da ohne die Karte und dann sind alle anderen so an mir vorbei, haben ihre Karten da so abgegeben. Und ich so, aber ich war...
Das mit dem aber ich war, habe ich nicht mal gebracht. Ich habe es einfach über mich ergehen lassen. Also ich war eigentlich, ich wäre wahrscheinlich einer der besten Läufer dieser Zeit geworden. Hätte ich nicht dort den vierten Platz belegt.
Nein, und dann endete deine Karriere im Schwimmbecken.
Im Schwimmbecken, genau. Aber es war gerade die Cross-EM.
Ja, habe ich am Rande mitbekommen.
Genau.
Ja.
Ich habe ganz viele Nachrichten gelesen, dass unsere Coco,
ja,
worüber wir auch mal reden müssten, weil die ja eigentlich als große Olympia-Hoffnung galt und dann durch ein Virus einfach nicht mehr starten konnte. Und sie ist zurück, ja. Comeback. Sie ist Zweite geworden.
Cross-EM war das.
Cross-EM,
ja.
In der Türkei irgendwo.
Ja, genau.
Und als allererstes, ich finde das ein mega geiles Format, Crosslauf. Mega gut.
Ja, also ich finde, es ist zu wenig präsent. Also selbst ich als Sportbegeisterter hatte mich schwer getan, da irgendwas mitzubekommen. Also am Ende hast du über Social Media irgendwelche kurzen Videos gesehen, wie die da über den Parcours rennen. Aber so grundsätzlich ist es mega anstrengend und mega hart und mindestens genauso cool anzusehen, wie die Cross-Fahrräder, Fahrer, wie nennt man das? Cyclo-Bike,
genau,
irgendwas, ja. Cross, da gibt es ja auch Cross-WM, irgendwas, wo immer diese großen Battle da zwischen.
Oh, da werden wir auch dieses Jahr drüber reden.
Und in dem anderen hier, Namensgedächtnis ist heute gerade nicht.
Van Aert.
Genau, Wout.
Wout Van Aert.
Aber das lenkt jetzt
und
ab Pitcock, vom Laufen.
Und Pitcock.
Genau.
Die drei.
Aber so ähnlich ist das auch beim Rennen. Ne? Das ist mega anstrengend.
Also
hoch und runter, Matsch, meistens irgendwelche ausgetretenen Pfade. Und ich finde, es sieht hart aus. Und eine Riesenmasse, die da immer losballert.
Genau, eine Riesenmasse, die gerade steht. Also es gibt keine Startkanäle, sondern eine Startlinie, was cool ist. Und dann laufen die, schon, diese ersten Meter sind crazy. Die Frage ist, hat das Potenzial erstmal für Breitensport? Würdest du sowas mal mitmachen?
Nee. Also,
echt?
Nee. Also irgendwie, nee. Also das Ding ist halt tatsächlich, der Breitensportler, so wie ich ihn wahrnehme, der braucht einen gewissen Standard und eine gewisse Vergleichbarkeit. Ja, um zu sehen, bin ich besser als letztes Jahr, habe ich vielleicht persönliche Bestleistung, ist meine Entwicklung zu sehen. Das sind so unterschwellige Aspekte, die aber bei der Entscheidung, wo ich teilnehme, wichtig sind. Deswegen bei einem Crosslauf hast du ja wirklich nur Platzierung und kannst es nicht irgendwie in der Leistung einordnen. Ja, auch das hängt ja auch vom Parcours ab, wie schnell du bist. Ob du jetzt einen Viererschnitt läufst oder 4,50 oder 5 Minuten, hängt ja davon ab, wie schwer der Kurs ist.
Und wie das Wetter ist.
Und wie es Wetter ist und so weiter. Und dann wirst du als normaler 45-jähriger Age-Grupper da 87. Und das ist nichts, wo man sich irgendwie da... Man hat nichts für sich und nichts für außen. Also irgendwie ist das dann... Ja,
wir bleiben mal dran an dem Thema, weil ich am 16. Februar gibt es im Plenterwald einen Crosslauf.
Okay, dann kannst du mich dann nochmal bequatschen dazu. Aber also ganz ehrlich, Leidenschaft wird es nicht. Es wird
aber das war das einfach mal ausprobieren. Aber...
Wir?
Genau, ich laufe da auch noch. Pass auf. Das
ist interessant.
Was ich aber in meiner Recherche mit Coco... Klosterhalfen.
Ja.
Was weißt du noch über sie? Was sind die Neuigkeiten, die dir noch bekannt sind gerade?
Ah, sie ist damals in München eine Super-EM gelaufen, war unser Aushängeschild im Mittelstreckenbereich und deutschen Rekord habe ich noch in Erinnerung. Ich weiß, dass Oliver Minzlaff der Manager von ihr ist oder war. Ob er es noch macht, keine Ahnung. Jetzt mit der neuen großen Herausforderung bei RB Leipzig. Nee, bei RB insgesamt ist er ja jetzt.
Ich nenne ihn ja gerne den schnellsten Chef von Leipzig.
Ja, war er ja auch. Ganz offiziell. Ja,
inoffiziell eigentlich.
Ganz offiziell für uns. Nur er wollte nicht nach außen hin so sichtbar sein. Da war er viel zu bescheiden für. Aber von daher, da besteht eine Connection. Das bringt uns wieder dann irgendwie zu Leipzig, zu unserem Firmenlauf, weil ihr Manager da mal gelaufen ist. Und ich weiß gar nicht, ob er aktuell noch Manager ist. Hast du mehr Infos?
Er ist Manager, er ist aber auch sportlicher Berater, denn...
Mentor, Freund wahrscheinlich.
Genau, denn Oliver Münzler war auch ein sehr, sehr starker Crossläufer.
Das weiß ich wiederum von Martin Seber noch, von Topsport, der Chef. Der kennt Oliver Münzler als Läufer noch. Also okay. Von daher ist da auch eine Connecte.
So, weißt du denn, wer der Trainer von Coco ist?
Nein, aktuell bin ich da ein bisschen raus. Ich weiß, sie war in den USA, sie war da in diesem Project drin. Das ist ein bisschen implodiert, weil da ein Trainer suspendiert worden ist und so weiter. Und ich glaube, sie hat sich davon verabschiedet und ist wieder zurück in Deutschland. Aber es ist gefährliches Halbwissen. Klär mich auf.
Es ist ein Profitrainer, der aber im Radsport und im Triathlonsport sehr, sehr...
Ah, dann kann es nur Dan Lorang sein. Ich glaube, ich habe das schon mal am Rande irgendwo gehört und dachte, oh, interessant. So. Mal sehen, was das wird, ja.
Dan Lorang, ja. Gleichzeitig der Trainer von Frodeno, Jan Frodeno. Und da wollte ich dich als nächstes fragen, ob Jan Frodeno in diesem Podcast unser erster Sportler war oder wird, wo wir beide mal versuchen, wie so ein True-Crime-Podcast sozusagen sein Leben zu recherchieren und so ein paar Etappen. Also 45 Minuten Jan Frodeno. Und das zukünftig immer mal einen anderen Sportler. Da müssen wir uns ein bisschen drauf vorbereiten und dann versuchen wir unsere Geschichte von Jan Frodeno zu erzählen.
Ich nehme das jetzt mal als Idee so hin, aber ich fände es geiler, wenn wir es einfach machen und nicht ankündigen. Weil jetzt hast du natürlich einen wahnsinnigen Druck erzeugt und viel Spaß bei der Vorbereitung. Ich weiß, ja. Peking 2008 hat er Olympiagold gewonnen, das ist soweit klar. Die Ironman-Siege kriege ich hin. Davor und danach ist ein bisschen Blackbox, also... Klar, aber da findest du natürlich, kannst du einmal Perplexity fragen und dann hast du einen tollen Lebenslauf und dann reden wir darüber.
Jetzt hast du alle Geheimnisse schon verraten, wie wir es machen werden.
Also ich wollte eigentlich, merkst, dass mir da die Leidenschaft fehlte in diesem Thema.
Ich wollte nur sagen, was ich mir noch wünsche von diesem Podcast. So, und zwar nicht nur immer diese Dialoge über Sportarten, sondern auch über Sportler. Mein großer Traum, müssen wir sehen, ob es funktioniert, ist ja, den Vater der unserer Branche sozusagen, den Urvater, den Großvater unserer Branche einmal ins Gespräch zu holen, den Horst Milde, der uns erzählt, wie eigentlich das alles mit dem Marathon begonnen hat.
Na klar, machen wir. Den holst du dir.
Okay. So, wer hat denn bei den Männern den Europameistertitel geholt?
Naja, das kann da bloß einer sein.
Und
einer, der zwei Brüder hat und weit im Norden wohnt.
Fand ich auch beeindruckend.
Ja, der gewinnt aber jedes Mal. Die EM Cross, das ist für ihn en passant.
Ach so?
Er hat bis jetzt immer gewonnen, wenn er mitgemacht hat. Wer soll den schlagen? Also er kommt aus dem Crosslauf, da hat er seine Qualitäten und der hat halt einen wahnsinnigen Kick. Der kann am Start erstmal den Unterschied machen und dann kann er am Ende den Unterschied machen. Und wenn er will, kann er zwischendrin den Unterschied machen. Und da gibt es aktuell, glaube ich, keinen Mann, der auf so einen Distanzen irgendwie mithalten kann.
Ingebrigtsen, ja, genau. Über den reden
Jakob,
wir.
Jakob Ingebrigtsen.
Jakob Ingebrigtsen. Da habe ich nur am Rande mitbekommen, der Vater, Misshandlung.
Oh, naja, was heißt, also da weiß ich erstens zu wenig zu, um mich da zu positionieren. Ich weiß nur, es gab eine zeitlang eine Reality-Soap, die der Vater quasi inszeniert hat, mit seinen drei Söhnen quasi. Und der Vater war ja auch Mentor, Trainer, Manager und so weiter. Und es wurde sehr ausgeschlachtet, deren Training, deren Leben und so weiter. Die waren ja auch sehr erfolgreich. Also selbst die Brüder haben ja auch Dinge gewonnen und waren sehr, sehr schnell. Ich habe aktuell nicht so genau den Kenntnisstand, wie aktiv die noch sind, ob die noch in der Weltspitze unterwegs sind. Da fehlt mir so ein bisschen die Liebe zum Detail, aber Jakob Ingebrigtsen ist das Aushängeschild, der ist am erfolgreichsten, der ist Olympiasieger, der ist Weltmeister, der ist alles eigentlich und unter anderem natürlich Cross-EM-Seriensieger.
Okay, war mir nicht so bewusst.
Nee, der ist ein krasser Typ, aber der können wir auch mal über sein Halbmarathon-Debüt nochmal sprechen. Ist zwar schon ein bisschen her, aber im Sommer nach den Spielen hat er es gewagt und gesagt, ey komm, ich habe so eine große aerobe Basis, ich gehe einfach mal auf den Halbmarathon. Und wie es dann im Mindset eines Olympiasiegers und Seriensiegers so ist, ist er natürlich mit den Experten auf der Halbmarathon-Distanz gleich mit angegangen. Also er ist ein Europarekord über 10 Kilometer, glaube ich, angegangen. Ja, im Durchgang. Und ich glaube, bei Kilometer 12 stand er. So, und dann musste er erstmal seinen Körper neu kennenlernen und hat erfahren, okay, so ist das, wenn die Energie also verbraucht ist. Weil seine Wettkampfdistanzen sind ja normalerweise wesentlich kürzer.
Okay, okay. Er ist aber ein Olympiaheld.
Ja, naja, wie definierst du Olympiaheld?
Ich wollte einfach nur einen mega Übergang schaffen. Ich will ins nächste Thema. Also ich finde, Inge Brixen ist erschöpft. Ich dachte, dass das eine riesen Neuigkeit ist, dass der Europameister im Crosslauf ist, dass der bisher immer gewonnen hat, wusste ich nicht. Crosslauf an sich finde ich geil, Breitensport nicht so, wobei wir es mal vielleicht einmal ausprobieren müssen. Ich fand Matsch gut, aber vielleicht bin ich auch so doll inspiriert über Cyclocross, was da in Belgien und Holland abgeht jetzt.
Was dich auf jeden Fall auszeichnet, ist die Lust auf Neues. Mhm. Ja, und manchmal triffst du auch so kleine, wie sagt man das, so Sparten, ja, die nicht so Mainstream sind, wie zum Beispiel dein Ultra. Ist ja auch nicht so Mainstream. Ja,
und ja, müssen wir jetzt nicht drüber reden, weil Jürgen Hingsen. Kennen Sie den noch?
Der Name kommt mir bekannt vor, mir fehlt gerade
ein. Zehnkämpfer. Westdeutsche Zehnkämpfer.
Der Westdeutsche
Zehnkämpfer. Wir hatten ja viele ostdeutsche Zehnkämpfer.
Viele.
Und Jürgen Hingsen geht ins Dschungelcamp.
Ja. Als ehemaliger Zehnkämpfer, hat er was gerissen? Ist er Olympia irgendwas geworden? Oder was verbindet man mit Jürgen Hingsen?
Er ist ein Olympia-Held und er ist eine Leichtathletik-Legende.
Definieren Sie Held. Wie kommt man zu einem Olympia-Held?
Er ist 1984, hat er Silber gewonnen, muss man sagen, dass die großen anderen deutschen Olympia-Helden da nicht mitgemacht haben.
Weil es waren die Boykottspiele von L.A., die Revanche für Moskau quasi. Da war der ganze Ostblock nicht am Start. Also würde ich sagen, so eine halbe Silbermedaille, ne?
Aber wir erinnern uns alle noch an 1988, da wurde er der tragische Held.
Ja. Stimmt, der hat so ein Blackout gehabt.
Als er bei der ersten Disziplin den 100 Metern gleich drei Fehlstarts.
Genau.
Ja. Und jetzt im Dschungelcamp.
Okay, da wird er dann über sein Mindset sprechen, wie man sich quasi an den 100 Meter Start stellt und dreimal Fehlstart macht.
So, was glaubst du, was bekommt so ein deutscher Olympiaheld an Kohle für...
Naja, du hast ja gesehen, wie präsent mir Jürgen Hingsen war. Von daher würde ich sagen, kriegt er vielleicht 20.000 Euro Entschädigung und ich denke, er wird es nicht über die dritte Runde hinaus schaffen, obwohl ich nicht mal Kenntnis habe von dem Wertungsmodus beim Dschungelcamp, muss ich zugeben. Das ist so ein Thema, was komplett an mir vorbeigeht. Macht das noch Dirk Bach?
Genau. Ich hatte wirklich, oh Gott, wir haben die gleichen Witze. Wir haben die gleichen Witze auf Lager. Ich hatte jetzt auch irgendeinen Dirk Bach-Spruch gemacht. Jedenfalls dachte ich dann, Olympiaheld, und habe noch ein bisschen geschaut, was es wirklich für Olympiahelden gibt. Kennst du Murray Rose? Auch nicht.
Ich muss passen.
Der ist mit 17 Jahren Olympiasieger geworden und zwar hat er das Gold-Triple geholt. Und der ist 1956.
Ja, erzähl mir mal bitte erstmal, was ist denn ein Gold-Triple?
Ein Gold-Triple heißt dreimal Gold, dreimal Olympiagold. Er hat
in was denn? Was macht er für den Sport?
Sehr, sehr gut, sehr gute Frage. Ja. Du wirst dich wundern, weil es so
im
gut,
Schwimmen.
Richtig, ja. Im Schwimmen ist er das geworden.
Okay.
Und
da sind drei Goldene übrigens leichter als bei der Leichtathletik, finde ich.
Ja, er hat die in der 4x200 gewonnen, Freistil.
Ja.
In der im 400 Meter Freistil und in 1500 Meter Freistil.
Ja,
mit 17.
Okay. Ja, das ist schon solide.
Und habe ich dann gleich geguckt, okay.
Was ist er damals geschwommen?
Sehr gut. 4,27.
Ah, oh, okay, ja.
Er ist 1960 nochmal Olympiasieger geworden. 4,18.
Mhm.
In 4 Jahren, 9 Sekunden, Hallihallo. Sauberer Sport, definitiv. Ich wollte nur sagen, wie da die...
Kennst du eigentlich meine Bestzeit über 400 Freistil?
Nee.
Kurzbahn im Anzug?
4,15?
Nein, 4,25.
Wärst du nicht Olympiasieger über?
Doch, beim ersten einmal. Mal schon.
Beim ersten Mal schon.
Aber die hätten die Bahn für mich verkürzen müssen.
Aber, ja, wollte gerade sagen, war eine 25-Meter-Bahn. Ja. Also ich fand es schon ganz schön krass, aber er ist ja auch Olympiasieger geworden.
Na klar.
Dann ist er, ist ein Engländer, ist dann nach Australien gewandert, ausgewandert, nicht geschwommen.
Ja.
Und 2012 an Leukämie gestorben.
Kommt jetzt dann noch irgendein, kommt dann
ein Happy End? Nein,
das ist der Olympiaheld.
Es ist der jüngste Olympiasieger, männlicher.
Ach so, ne, das hast du ja nicht gesagt. Woher soll ich das wissen?
Ist Olympiaheld. Ist der jüngste, mit 17 der jüngste Olympiasieger.
Also das ist die Headline. Der jüngste Olympiasieger.
Wirklich? All time.
Mit 17?
Ja, stand da.
Gab es da nicht irgendwie, also Turnerinnen sind doch immer jünger noch.
Ja, männlich.
Und bei Turnern ist das nicht so.
Wahrscheinlich brauchen die mehr Muskeln.
Ah ja, stimmt. Da muss ja noch ein bisschen was wachsen. Okay, also na gut, wenn es da steht, dann ist es so. Also bekannt war mir das nicht. Aber ist eine tolle Geschichte mit tragischem Ende. Ja,
ja, aber auch das gehört jetzt dazu in diesem Podcast. Wir müssen ja nicht nur lustige Sachen, sondern auch ein bisschen traurige.
Okay.
Weißt du, alle Emotionen werden hier bedient.
Achso,
hast du auch ein paar Themen mitgebracht?
Nein.
Wirklich nicht?
Ich hab dir gesagt, das einzige Thema, was mich umtreibt, ist, wie bekomme ich die Leidenschaft, die ich im Sport an den Tag lege, in den beruflichen Alltag unter. Ja, diese Connection, diese Verbindung. Aber da sehe ich schon an deinem Gesichtsausdruck, langweilig. Jeden Tag eine Stunde Sport,
ja,
sage ich dir, sind die besseren Mitarbeiter. Ist eine These.
Ich korrigiere, Mitarbeitenden.
Ja. Mitarbeiterinnen meinst du?
MitarbeiterInnen, genau.
Nee, ich meine Mitarbeiterinnen, nur die weiblichen. Weil die, wenn die Sport treiben, sind die nämlich exorbitant engagiert.
Auf alle Fälle.
Guck dir unsere Mitarbeiterinnen an. Die sind alle sportlich, die sind alle aktiv und die leisten absolut überdurchschnittlich.
Aber auch die Mitarbeiter sind sehr sportlich.
Deswegen habe ich die ja auch angesprochen, aber die müssen dranbleiben. Wenn der Faden reißt.
Sehr gut. Und ey, es passt. Ich habe noch ein Thema. Eigentlich wollte ich es gar nicht sagen, aber es passt gerade so gut.
Ja.
Und zwar habe ich gefunden.
Franklin.
Möchte ich dann auch nochmal verlinken, weil es ist, wie heißt da, ist ein schwieriger Name. Wir bleiben bei den Ingebrigtsens wieder im Norden. Ich glaube, Isländer ist er. Hafþór Björnsson. Kennst du den?
Nie gehört.
Hafþór Björnsson ist der stärkste Mann der Welt. Er ist 2,5 Meter und wiegt 195 Kilo.
Mhm.
Und er möchte schwerer werden. Er möchte mehr Muskeln aufbauen. Damit er mehr Muskeln aufbaut, hat er einen Tag auf YouTube veröffentlicht.
Wie viel Steroide er spritzt?
Nein, was er isst.
Ja, aber Micha, ganz ehrlich, diese Diskussion finde ich total lame, weil das ist alles Fake. Das ist alles Anabolika.
Ja, aber er muss ja trotzdem die Energie reinstopfen.
Ja, aber
11.500 Kalorien.
Ja, finde ich jetzt nicht beeindruckend.
Was?
Christian Blumenfeld hat über 3 Wochen im Höhentrainingslager jeden Tag 8.000 verbrannt. Jeden Tag.
Aber hat er die auch reingestopft?
Ja, natürlich, sonst hätte er ja abgenommen und das hat er nicht.
Und hat er gezeigt, wie er das gemacht hat?
Ja, gibt ein Making-of-Video auf YouTube. Können wir ja mal raussuchen und auch verlinken, wenn du jetzt daran denkst.
Ja.
Nee, aber was ich viel spannender finde,
501 Kilo hat er im Kreuzheben. Ist damit Weltrekordler im Kreuzheben. Eine halbe Tonne.
Ich wollte gerade fragen, wie man denn bemisst, wer der stärkste Mann ist.
Ja,
es gibt ja diese Strongman-Competition.
Da ist er der Weltmeister sozusagen.
Also der läuft auch mit so Steinkugeln durch die Gegend
und wirft die
irgendwo über eine Latte und so eine Sachen. Ja.
Ist einfach ein Riese. Und er ist auch Schauspieler.
Warum ist der kein professioneller Gewichtheber, wenn er so viel hochkriegt?
Weiß ich nicht.
Könnte Olympiasieger werden.
Vielleicht wegen der Technik.
Wegen der Dopingtests.
Oder das.
Scheiße.
Und die beiden, auch interessant, die beiden stärksten Männer der Welt. Der Typ, der 500 Kilo im Kreuzheben gemacht hat und der Hafþór haben sich in einen Boxkampf miteinander gemessen und haben sich auf die Mütze gehauen. Hm. Und der stärkste Mann hat gewonnen, logisch.
Das ist nicht mal Leidenschaft.
Genau.
Der hat sich. Okay. Ich habe neulich ein Video gesehen, auch wieder Social Media, wenn ich in meiner Bubble unterwegs bin. Mhm. Da haben sie Videos aus den 1920ern gezeigt von so Bodybuildern. Und haben gesagt, das müssten ungefähr die letzten Bodybuilder gewesen sein, die ohne Anabolika trainiert haben.
So ein Quatsch. Arnold Schwarzenegger war der letzte ohne Anabolika.
Der hat es doch zugegeben. Und das
ein aber Herz er ist doch fast Präsident. Er ist doch fast Präsident geworden.
Übrigens, alle sterben, ne? Ist dir das aufgefallen?
Alle.
Ja, alle sterben. Also das ist erstmal die eine Leidenschaftsthese. Nein, aber ganz, ganz viele, die wahrscheinlich mit Anabolika zu tun haben, werden leider nicht alt. Jetzt haben wir ja schon wieder zwei beiseite geschafft.
Das stimmt. Naja.
Das ist halt so die harte Kehrseite.
Wer war denn der zweite?
Habe ich gerade vergessen. Da wurde gesagt, ein paar Tage nach der Ilke Viluda ist gestorben, der... Muss ich nochmal rausrecherchieren. Das liegt an meiner Top-Vorbereitung, die heute Morgen hier anliegt.
Okay.
Ich bringe zwar Leidenschaft mit, aber wenig Content. Das ist das Problem. Ich muss das alles mit meiner Stimme wieder glatt bügeln. So, auf jeden Fall, die Jungs sahen echt deutlich anders aus. Die haben sehr, sehr viel trainiert damals, in den 1920ern, 30ern. Ich weiß nicht genau, wann es war. Und sahen auch kräftig aus. Aber die Körper waren halt nicht so wie die Körper, die du heute bei irgendwelchen Markus Rühls und Co.s angucken kannst. So diese Riesenmenschen, sage ich jetzt mal, die so mehr in die Breite wachsen als in die Höhe. Ich weiß ja nicht, wie dein Haftor da aussieht, aber wenn du dir 2,5 Meter und fast 200 Kilo vorstellst, dann muss das auch sehr breit aussehen. Das kann ja nicht nur die Höhe sein.
Aber stell dir den mal in der Bio-Company vor.
Stell dir den mal hier bei uns in der Tür vor. Der stößt sich, der kommt ja nicht durch. Nee, der muss sich klein machen und dann quer drehen. Ja, genau.
Aber selbst dann wird er vielleicht nicht durchpassen.
Vielleicht passt er dann auch nicht durch, ja. Christian Blumenfeld würde wegen seinem Brustkorb hier nicht durchpassen.
Erzähl mal Christian Blumenfeld, du erwähnst den ständig.
Ah ja, du kennst doch meine Connection. Triathlon, ich bin sehr interessiert an Training, Trainingsmethoden. Der hat sich übrigens getrennt zusammen mit Iden von seinem Guru-Trainer von Olaf Alexander Bu, der jetzt ein Radsportteam übernimmt. Und die beiden Jungs trainieren sich jetzt selber. Aber dieses Jahr war ja auch nicht so viel Lametta.
Ne? Aber bei beiden nicht, ne?
Nee, The Norwegian Method, ich weiß nicht. Obwohl, wir unterschlagen mal ganz knallhart den Ironman Frankfurt, wo er in dominanter Manier mit Streckenrekord und allem drum und dran kotzend auf dem Marathon eine 2:32 gelaufen. Da hat er ja alles dominiert, 10 Tage nach Paris. Und das war wirklich crazy. Also daraus kann man wahrscheinlich nochmal ableiten, trainingstechnisch, ohne jetzt hier ins Detail zu gehen. Ne? Die Olympia-Vorbereitung hat für Olympia nicht funktioniert, aber wenn du 10 Tage später so einen Ironman ableistest, kannst du vielleicht nochmal Rückschlüsse ziehen, was für einen Ironman gut war. Naja, jedenfalls worauf ich hinaus wollte, vorhin in dem kleinen Teaser, die haben experimentiert mit Kalorienumsatz, Höhentraining und wie viel Kalorien kann denn durchfließen durch so einen Körper über eine längere Zeit.
Und
ja, da waren sie halt zwischen 7.500 und 8.000 Kilokalorien pro Tag. Das hat er alles in Low-Intensity-Bereich gemacht. Also kaum Schwelle, kaum High-Intensity, beziehungsweise gar kein High-Intensity, weil das war in der Höhe einfach auch nicht leistbar. Da hätte er zu viel Energie verbraucht. Und seine Schwellenwerte sind halt auch so weit oben, dass er dann hätte zu viel Energie verbraucht, um die wieder aufzunehmen. Also die haben bei dem Low Intensity haben sie auch mit 120 bis 130 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde substituiert, damit er seinen Low in Anführungszeichen Intensity Bereich überhaupt umsetzen kann, ohne sich aufzulösen. Der Typ bringt ja sehr viel Masse mit. Und die hatten ja immer die Theorie, die Masse muss er erhalten, um die Leistungsfähigkeit zu behalten, weil das ist alles aktive Masse.
Ist wie bei mir.
Das ist wie bei dir. Ja? Die Masse musst du mitbringen, um entsprechend die Energie umzusetzen. Ja, und ich finde einfach mega krasse Zahl. Ja? Versuch mal als Normalo 8000 Kilokalorien am Tag zu essen. Also die haben natürlich auch darauf achten müssen, dass er das am Ende auch verträgt. Also du kannst nicht mit sehr viel Eiweiß kommen.
Nee.
Ja, das wird er über 3 Wochen nicht durchhalten. Da wird sein Magen-Darm-System dann sich verabschieden. Also musst du auch ziemlich viele Kompromisse machen. Weißes Brot essen, Süßkram essen, einfach um die Kalorien reinzukriegen.
Jeden Aber Tag. Hat er das so gemacht? Hat er also jetzt nicht so clean, wie man sagt, sauberes Essen gehabt?
Ja, das war auf jeden Fall, der hat morgens mit einem weißen Brötchen angefangen, einfach um Masse reinzukriegen. Das sind dann die sogenannten hohlen Kalorien und nicht so nachhaltig, nicht so geil und auch nicht so healthy. Ne? Aber wenn du da mit Salat kommst, wie soll der das schaffen? Er braucht ja jedes Volumen im Magen, braucht er für Kalorien.
Und muss der das jetzt weiter? Also was ist sein Normales gewesen?
Ich glaube, das war ein Experiment, das so zu versuchen. Und ich glaube auch, dass es nicht funktioniert hat. Ja, weil du hast ja am Ende gesehen, auf Hawaii war jetzt die Leistungsfähigkeit nicht da.
So. Aber ja? Bei unserem deutschen Patrick Lange war sie da.
Ja, wie hat er das gemacht?
Er ist einfach gelaufen.
Wie hat er das gemacht? Ja. Mit Leidenschaft auf jeden Fall. Also das kann man ihm nicht absprechen.
Ja, war auch ein leidenschaftlicher Zieleinlauf?
Darüber wollte ich gerade sagen. Da habe ich mich schon mal drüber ausgelassen, auch nicht ganz positiv, weil der kam für mich nicht sympathisch, der Zieleinlauf. Aber man sieht, wenn man jetzt aufs Kodawari-Thema überleitet, wie viel sich da anstaut in so einem Athleten, wie viel er in sich trägt und wie viel am Ende abfällt. Das muss Leidenschaft sein. Ja, und ja, vielleicht hat er sich auch da ein bisschen negativ motiviert, angeblich hat er sich beklagt, dass er bei den Favoriten nicht genannt worden ist. Ja, so what? Ja. Aber na gut, am Ende hat er es allen gezeigt und hat es dann auf der Ziellinie, finde ich, ein bisschen zu sehr rausgelassen, aber das ist halt Emotion. Was willst du machen?
Jetzt Emotion. Emotion noch?
Jetzt. Letzte grandiose Überleitung.
Ich wollte nochmal emotionaler Zieleinlauf. Ich wollte auf ein Projekt von uns hinweisen,
ja,
wo wir nämlich gerade die 3000er Marke geknackt haben. Und zwar, wo wir nicht Veranstalter sind, sondern die durchführende Agentur, den Kulturhauptstadtmarathon. Und der Kulturhauptstadtmarathon wird immer mal wieder hier im Podcast aufpoppen.
Ist ja auch, sagen wir mal, dein Kodawari-Projekt. Ja, also man muss schon einräumen, du bringst da das Maximum an Leidenschaft rein in dieses Projekt.
Genau.
Und deswegen wird es wahrscheinlich auch eine ganz geniale Veranstaltung. 18. Mai Chemnitz, nur so mal
off the record. Wahrscheinlich einmalig.
Ja, klar.
Also für die nächste. Das ist Quatsch, falsch. Es gab ja schon mal einen Marathon in Chemnitz und ich glaube, da bin ich einer Riesensache auf der Spur. Vielleicht auch nicht so eine Riesensache, aber da wurde was Laufgeschichte vergessen.
Ja, naja, ja, beziehungsweise diejenigen, die es live miterlebt haben, werden weniger, sind inzwischen schon recht alt. Also die reguläre Austragung in der DDR war bis 1987, 88?
Nee, war bis 89.
Bis 89.
Der letzte war 89, dann Wende, dann haben sie den 90 nicht nochmal gemacht. Und seit 1967, also 7 Jahre vor dem Berlin-Marathon, gab es schon...
ja, als Elite-Rennen. Es war jetzt kein Volkslauf, oder?
Doch, es war ein Volkslauf. Also es durften theoretisch auch andere mitmachen. Es war aber meistens von der Elite ein geförderter Lauf. Also da ist internationale Elite ist nach Karl-Morg-Stott gereist, um mit unter anderem zum Beispiel, zwar ein paar Jahre später erst, Waldemar Czepinski, Doppel-Olympiasieger, ist immer seine Qualifikation in Karl-Morg-Stott gelaufen für die Olympischen Spiele. Und genau auf diesem Asphalt wird auch der Kulturhauptstadtmarathon stattfinden.
Auf historischen Pfaden.
Ich finde es okay. Ich finde es wirklich eine gute Geschichte. Ja. Und ich habe im Rahmen dieses Laufes mit diversen Leuten darüber gesprochen und das werden wir hier dann auch veröffentlichen.
Ja, das finde ich, da hast du ein paar Zeitzeugen erwischt.
Genau.
Ja? Also auch Waldemar selber. Das ist eine schöne Sache. Da habe ich schon mal reingehört. Der kann erzählen.
Der kann erzählen.
Der hat auch Leidenschaft.
Genau.
Also definitiv.
Und da werden wir auch nochmal, wir werden nochmal in Waldemar hier an diesen Tisch bringen. Vielleicht nicht an diesen Tisch, aber zusammen nochmal darüber reden. Weil ich so interessant fand mit Leidenschaft, wie man Olympiasieger wird.
Ja. Da hatten wir ja so ein lustiges Dialogformat mal.
Genau.
Um das anzuteasern. Nee, du musst das natürlich am Ende, du musst davon ausgehen, dass du gewinnst und dann dein Rennen so laufen. Was soll denn dann noch passieren? Du musst halt alles mitgehen und am Ende gewinnen.
Genau, und im Rahmen dieser Aufnahmen ist ja auch die Idee ein bisschen gereift für diesen Podcast, dass es halt die Menschen gibt, die da ganz vorne sind, die dieses Gefühl hatten, zu den Besten der Welt zu gehören, was die dafür bereit sind zu tun, jetzt mal sauber zu tun. Und da ist auch ein Gespräch mit der Anja Rückert, auch grandios eigentlich, die wusste, also die ist 400-Meter-Läuferin, die wusste beim Start, dass er auf dem Treppchen landen wird.
Naja, ganz ehrlich, überrascht mich jetzt nicht so sehr, weil wenn du selbstbewusst bist und Trainingswerte hast, also unsere Doris, unsere Buchhaltung quasi, Olympiasiegerin über die 4x400-Meter-Staffel in Montreal 1976, nur als kleine Nebeninformation, die, bin ich sicher, würde das Gleiche sagen, dass sie vor dem Start genau wusste, was sie kann und auch genau wusste, was die anderen können. Ja, wenn du da eine Bahn hast und da laufen 8 Frauen, dann kannst du dich da einsortieren. Du weißt, wo du rauskommst, wenn es normal läuft, wenn du deine Leistung abrufst. Und das ist halt dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstverständnis, das erwirbst du dir im Training. Ja, und wenn du im Training nie an deine Leistungsgrenze gehst und nie weißt, was du kannst, ja, dann wirst du das auch im Wettkampf nicht wissen. Aber wenn du es weißt, weißt du es.
Okay, Training. Wie sieht denn dein Training aus?
Heute?
Überhaupt, die Woche? Bist du noch im Training?
Ja, ja, ein bisschen durchwachsen. Ja, also ich taste mich langsam wieder ran. Also meine Vision von eine Stunde Sport am Tag steht nach wie vor. In den letzten Wochen und Monaten, muss ich einräumen, war ich eher so ein bisschen drunter. So 3, 4, 5 Stunden. Letzte Woche 6 Stunden Training. Das fand ich schon wieder ganz solide. Ja, man muss es halt in den Alltag reinkriegen. Das ist die große Challenge. Ja, und gerade wenn so Stoßzeit ist, ein bisschen was zu tun ist. Wir gehen heute mit unseren Anmeldungen online und da war viel Vorbereitung. Jahresende bedeutet doch immer so ein bisschen administrativen Kram, Bilanzen und so weiter. Ja, da ist wenig Zeit und da muss man halt gucken. Ne? Wir haben ja auch Weihnachtszeit, da hat man ja auch die Familie.
Das ist schön.
Ne? Da geht man auch mal die Eltern besuchen und naja, da muss man halt Abstriche machen. Aber ich bleib dran. Also Consistency, das ist immer so der Schlüssel. Wenn du mal 2 Wochen gar nichts tust, in unserem biblischen Alter, Micha, weil wir müssen einräumen, wir sind keine 20 mehr, wir sind auch keine 30 mehr.
Aber wir sind noch in den 40ern.
Ja, ja, mittendrin, also die Party läuft, kein Problem. Aber du musst halt dranbleiben. Ja? Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, wie du auch vielleicht gesund alterst, wenn du jetzt keine Verletzung dir einhandelst, da muss man auch aufpassen. Einfach dranbleiben, immer bewegen, wer rastet, der rostet. Alter Spruch, habe ich früher nie verstanden, was das bedeutet.
Ich wollte eigentlich, wenn wir Sportmacher heißen, müssen wir auch Sport machen. Aber als du das gerade mit dem Alter gesagt hast, hast du das gelesen? Das ist ein kleines Problem mit den blauen Zonen. Mein, also demografischer Wandel ist so mein Hobby. So, ja. Selbst. Ich habe ja selber einen demografischen Wandel in mir. Die blauen Zonen, weißt du, was das ist?
Nein.
Die blauen Zonen sind die Zonen, wo die Menschen am ältesten werden. Und da hat ein Wissenschaftler, Journalist, hat ein paar Thesen aufgestellt.
Ostbrandenburg ist ein sehr gutes Pflaster.
Nee, also Ernährung und bla 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 bla. So, schönes Konzept. Jetzt kam allerdings ein anderer Wissenschaftler und hat gesagt, alles scheiße, was er gemacht hat. Er ist nämlich er hat die Statistiken sich alle angeguckt und hat festgestellt, dass diese blauen Zonen in Regionen sind, wo die Menschen auch ärmer sind als woanders und dass da vielleicht, Rentenbetrug der eigentliche Grund für die blaue Zone. Also die blauen Zonen sind da, wo die Menschen über 100 wären. Tendenziell mehr.
Und du meinst, die gibt es alles gar nicht, oder was?
Es wird jetzt vermutet, dass das eher daran liegt, dass da so viele 100-Jährige sind, dass die Angehörigen vielleicht nicht angeben, dass der schon 10 Jahre tot ist, weil noch Rente kassiert wird.
Du meinst hier in dem Tal der 100-Jährigen in Japan haben die
Okinawa,
sich zum Hobby Okinawa gemacht, nicht zu melden, dem lieben Staat und weiter Rente zu kassieren.
Also es könnte sein. Steile These. Nee, es ist gerade, es geht gerade rum. Der wird gerade hart angegriffen.
In der Szene.
In der blauen Szene. Aber im Endeffekt trotzdem, was er sagt, Bewegung, soziales Verhalten mit Menschen ist für dich wichtig. Du musst Menschen um dich haben, mit denen interagieren. Das hält dich jung und macht dich älter.
Ich sagte doch jedes Mal.
Vegetarische Ernährung. Mindestens 95% deiner Nahrung sollte pflanzlich sein. Ab und zu Alkohol ist auch schwer für dich. Ab und zu musst du trinken.
Diese These ist komplett widerlegt. Das ist völliger Bullshit. Das ist,
ich sage nur, was der Dan Büttner heißt, da glaube ich.
Aber ganz ehrlich, damit hat er sich für mich komplett disqualifiziert. Wer Alkohol empfiehlt, um alt zu werden.
Ein Glas Rotwein.
Nee, das ist eben Bullshit. Auch ein Glas Rotwein hat schon katastrophale Folgen für deinen Körper. Das ist nachgewiesen, das ist Gift.
Und jetzt verlierst du gerade 80% der Hörer.
Nee, das macht mir überhaupt nichts. Ja, das ist, du hast die Hörer verloren, als du mit dem kein Fleisch essen. Verlierst du 60%.
Wieso? Ich habe ja gar nicht gesagt, kein Fleisch. Nee, 95% genau. Weniger Fleisch.
Ja, aber wer Alkohol empfiehlt, hat generell auch nicht recht. Den würde ich erstmal komplett in Frage stellen.
Du hast Anabolika in Frage gestellt, Alkohol in Frage gestellt, aber.
Und? Das ist meine Meinung, darf ich auch in Frage stellen.
Aber es geht doch um High-Performer.
Nee, du hast jetzt gerade von Leuten erzählt, die gern alt werden wollen und gesund alt werden wollen. Die sollten kein Anabolika nehmen, können wir Handschlag drauf geben? Geht in Ordnung?
Geben wir Handschlag. Wir sind gegen Anabolika.
Gegen Anabolika. Okay. So. Die sollten aber auch nicht rauchen und nicht trinken.
Check.
Und Sport treiben.
Und Bewegung. Sport machen.
Ja, Sport machen. Also machen im Sinne von praktisch.
Pass auf, ich würde sagen.
Wir machen jetzt einen Deckel drauf für die erste Folge.
Wir machen einen Deckel drauf. Wir spielen nochmal diesen grandiosen Song, den Kai gemacht hat.
Ja, und dann fragen wir Kai vielleicht, ob er nochmal eine andere Version davon machen kann. Und
Kai kriegt alles hin.
Kann Kai vielleicht auch den Text nochmal anpassen? Kann ich noch ein bisschen Input geben?
Kannst du machen.
Ja. Bei Triathlon am Morgen laufen bis zum, was hat er gesagt?
Wir hören es uns nochmal an.
Ja, spiel nochmal ab.
So, damit ist die erste Folge im Sack. Wir werden, ich glaube, das hat das Potenzial, dass wir uns, dass uns höchstgradig unangenehm ist später.
Los, play.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Coda was?
Coda wie? Jetzt geht das mal los.
Ja, kommt er.
Ich finde, der Start ist doch gut.
Ja, ich verstehe. Ich verstehe.
Yo, ich strebe nach Perfektion, Coda Wari im Blut. Im Sport gebe ich alles, das ist mein Lebensmut. Jeder Tag ein Wettkampf, ich push bis zum Limit. Mit Fokus und Disziplin, das ist mein Spirit. Triathlon am
Spirit.
Dämmerung, jeder Schritt zählt, keine Zeit für Besserung.
Laufen bis zur Dämmerung.
Ich Gewichte für die Power in mir. Kreatin im System, Energie pur hier. Obstacle rennen,
Energie pur hier.
Im Flow des Moments neue Kräfte finden. Kodawari treibt mich an, nie zurückzublicken. Im Sport und im Leben stets nach vorne blicke.
Aber yo,
ich strebe nach Perfektion, Kodawari im Blut. Im Sport gebe ich alles, das ist mein Lebensmut. Jeder Tag ein Wettkampf, ich push bis zum Limit. Mit Fokus und Disziplin, das ist mein Spirit. Triathlon am Morgen laufen bis zur Dämmerung. Jeder Schritt zählt, keine Zeit zur Besserung. Im Gym hebe ich Gewichte für die Power in mir. Kreatin im System, Energie pur hier. Obstacle rennen, Hindernisse überwinden. Im Flow des Moments neue